Herzlich willkommen beim Audioprogramm «Brennende Fragen, coole Antworten». Auf dieser CD findest du Antworten zu wichtigen Lebensfragen. Bleib dran und lass dich inspirieren. Viel Spass beim Zuhören.
Ich frage mich manchmal, warum sind im Fußballstadion voller Zuschauer, obwohl man dort Haufen Geld für Eintritt muss zahlen, währenddem sie die Kirche, wo es eigentlich gratis ist, ist meistens leer. Warum ist das so?
Ich denke, bei der Kirche ist es so, man muss immer früh aufstehen und es reut ein bisschen, wenn man bis um 4 Uhr im Ausgang ist. Und ja, die Kirche hat also das Vorurteil, dass es langweilig ist und so ein bisschen konservativ und sektenmässig und ja, scheiße.
Keine Ahnung, weil Fußballspiel ist Spass und die Kirche ist Geldmacherei.
Weil die Kirche nichts bietet fürs Geld. Das ist das Problem.
Und, liebe Zuhörer, was sagst du zu dieser Frage? Ein Fußballspiel ist natürlich für die Fans ein emotionaler Genuss, besonders wenn die Schweizer wieder mal gewinnen. Und für den Kick zu erleben, sind viele Leute offenbar bereit, etwas zu zahlen. Ein Gottesdienst dagegen ist für die wenigsten etwas zum Geniessen. Als ich Jugendlicher war, mussten wir 20 Mal Kirche besuchen, um konfirmiert zu werden. Ich habe das damals eine absolute Zeitverschwendung gefunden. Was der Pfarrer dann über Gott gesagt hat, hat keinen Sinn gemacht für mich. Und ich denke, viele Leute geht es ähnlich wie mir. Den Leuten scheint es, dass das Leben auf dem Fußballfeld sich abspielt und nicht in der Kirche. Und darum gehen sie halt dort, wo das Leben ist, nämlich in den Stadien und nicht in der Kirche.
In diesen Tagen dreht sich alles immer mehr um den Fußball und um die Fußballstars. Es gibt Leute, die sagen, dass Fußballspielen sei ein religiöser Kult. Ist der Vergleich berechtigt?
Eigentlich ist der Fußball ja nur eine luftgefüllte Lederbaue, wo sich 22 Schüttler darum streiten, die dringend Ruhe brauchen. In dieser Zeit schauen Millionen zu, die dringend Bewegung brauchen. Beim Fußballspielen treffen sich nämlich viele menschliche Interessen. Der Spieltrieb, Wirtschaftsinteressen, Patriotismus und der männliche Kampfgeist. Und für viele Sportler ist es halt einfach ein Weg, für Geld zu verdienen und berühmt zu werden. Und dann gibt es natürlich Fans, die für ihre Fußballstars und ihre Mannschaften ihre Ferien, viel Geld und ihre ganzen Gefühle vorausgeben. Für die wird der Fußball tatsächlich manchmal eine Religion. Warum meine ich das? Weil Gott etwas ist, das höchste Priorität im Leben einnimmt. Von einem Gott erwartet man Trost, Lebensfreude und Kraft. Man singt über ihn, man hat ihn gern und opfert sich für ihn auf. Genau das tun viele eben mit dem Schutten. Aber die Wirkung vom Schutten ist eher wie eine Droge. Für kurze Zeit wird man durch einen Sieg berauscht und schon in der nächsten Niederlage wieder ernüchtert. Darum müsste man vielleicht eher von einem Götzenkult reden, als von einer wahren Gottesverehrung.
Es gibt allerdings auch Fußballspieler, die an Gott glauben. Der Kaka zum Beispiel, der Weltfußballer vom Jahr 07, trägt unter seinem Leibli gewöhnlich ein zweites Leibli. Und darauf hat er das Wort «Ich gehöre Jesus» stehen. Jedes Mal, wenn er ein Goal geschossen hat, zieht er sein erstes Leibli auf und dann sehen alle Leute, wer er glaubt, was ihm geholfen hat. Auch der Schweizer Nationalspieler Johann von Landen glaubt an Gott und geht zu Kirche. Der Brasilianer Adriano zum Beispiel ist auch als Bad Boy bekannt gewesen, aber seit sein Vater an den Folgen von einem Überfall gestorben ist, hat er sein Leben radikal geändert und jetzt ist er ein predigender Fußballstar. Also Gott und der Fußball sind offenbar doch nicht so weit weg voneinander, wie man manchmal meint.
Ist die Sache mit Gott nur Einbildung? Wie kann man wissen, ob es Gott gibt?
Die Existenz von Gott lässt sich wissenschaftlich tatsächlich nicht beweisen. Aber genauso wenig kann man beweisen, dass Gott nicht existiert. Aber wer logisch denkt, für den gibt es viele gute Gründe für die Existenz von Gott. Und ich möchte drei von diesen Gründen aufzählen. Zum Ersten gibt es kein Volk und kein Stamm auf dieser Welt, wo die Menschen nicht in irgendeiner Form an Gott glauben. Ein Drittel der Menschen glaubt zum Beispiel an Gott und Jesus, wie wir es in der Bibel geschrieben haben. Und es ist schwer vorstellbar, dass es für alles, was in der Bibel über Gott geschrieben steht, keine handfesten Tatsachen gibt. Ein zweiter Grund sehe ich in der Natur. Jemand hat einmal gesagt, eine zufällige Entstehung vom Leben ist so unwahrscheinlich wie die Entstehung von einem 20-bändigen Lexikon durch eine Explosion in der Buchdruckerei. Niemand glaubt, dass ein Auto, eine Uhr oder eine Büroklammer von selber entstanden sind. Es macht viel mehr Sinn zu glauben, was in der Bibel steht. Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird ersichtlich, seit der Schöpfung der Welt steht dort. Und so ist es doch. Die vielen Naturwunder weisen doch alle auf einen allmächtigen und intelligenten Schöpfer hin. Zum Dritten glaube ich, dass Gott lebt, weil der Glaube wirkt. Ich habe gesehen, wie Menschen durch ihren Glauben an Gott seelisch und körperlich geheilt sind worden. Jemand hat mir gesagt, dass er sich das Leben hat wollen, aber als er Gott begegnet, hat er einen neuen Sinn und Freude gefunden. Hast du je elektrischen Strom gesehen? Ich auch nicht. Aber warum glaubst du daran, dass es ihn gibt? Ja, weil jeden Tag kochen wir damit oder arbeiten am PC. Die unsichtbare Existenz vom Strom wird durch die Wirkung bewiesen. Und so ist es doch auch mit Gott. Seine Wirkung beweist seine Existenz.
Und wo ist Gott eigentlich? Wenn er doch existiert, müsste er ja irgendwo sein, oder?
Der sowjetische Astronaut Nikolajew hat 1962 nach seinem Weltraumflug gesagt, ich bin Gott auf meinem Flug nicht begegnet, also kann es noch nicht geben. Aber Gott steht eben über dem Raum und über der Zeit. Er ist kein Zwerg. Er existiert in einer höheren geistigen Dimension. Er ist allgegenwärtig, ewig und allmächtig. Und darum heisst es, sollte Gott die Wahrheit auf Erden wohnen? Nein, nicht einmal der Himmel kann erfassen. Gleichzeitig aber wird auch gesagt, dass das Zentrum von seiner Herrschaft nicht auf Erde, sondern irgendwo weit draussen im Universum ist. Und Jesus hat gelehrt, wir sollen nicht zum Vater auf Erde, sondern zum Vater im Himmel beten. Gott und die Welt sind also zwei verschiedene Sachen. Gott ist aber auch nicht ein unpersönlicher, weltfremder Geist. Das heisst, dass er die Welt so sehr geliebt hat, dass er sich um sie gekümmert hat wie einen guten Vater und eine besorgte Mutter. Und dass er am liebsten in den Menschen wohnen möchte. Die Frage ist nur, ob er dir so nach darf kommen.
Gott existiert also und beschäftigt sich mit uns. Wie kann man ihm denn begegnen?
Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man Gott begegnen kann. Wenn er erscheint, ist es meistens ziemlich überraschend und vor allem sehr persönlich. Aber es klappt meistens nur dann, wenn man seine Nähe wirklich sucht. Darum möchte ich mal zurückfragen, hast du eigentlich schon mal darum gebetet, dass er sich dir persönlich zeigt? Ein ernstes Gebet gehört Gott nämlich gäng. Ich selber bin Gott zum ersten Mal beim Bibellesen begegnet. Ich habe dann eine moderne Übersetzung gelesen und plötzlich ist mir gesehen, als würde Gott persönlich zu mir reden. Seine Gegenwart ist unvergesslich gewesen. Es ist mir gesehen, als würde jemand einen warmen Mantel um mich legen. Mein Innerste ist dann von seiner grossen Liebe richtig erfüllt worden. Andere Leute erzählen mir, dass sie Gott das erste Mal in einem Gottesdienst begegnet. Wieder andere sagen, dass sie einen Schicksalsschlag zu Gott gefunden haben. Auf jeden Fall sagt Jesus, wer sucht, der findet und wer bittet, der überkommt es. Darum versuchen wir es doch einmal.
Ja, Moment mal. Du sagst, dass es Gott gibt und dass Gott gut ist. Aber wie kommt es denn, dass es so viel Elend auf dieser Welt gibt? Warum lässt Gott das Böse zu, wenn er doch Macht hat, das Böse zu vernichten?
Ich bin ganz einverstanden. Ein guter Gott soll das Böse vernichten, sonst hat er ein Problem. Wenn ich aber die Bibel richtig verstehe, dann hat er das im Sinn schon gleich zu tun. Und bis es so weit ist, müssen wir einfach drei Tatsachen verstehen. Zum Ersten, Gott ist Liebe. Und wo Liebe herrscht, da gibt es Freiheit. Liebe zwingt nicht. Liebe respektiert sogar negative Entscheidungen. Und Gott hasst Kriege. Aber solange der Mensch lieber Krieg führt, statt sich zu vergeben und einander zu respektieren, muss ein liebender Gott das auch respektieren. Und solange sie sich lieber voll laufen und bekiffen, wird auch Krankheiten, die daraus entstehen, nicht einfach verhindern. Wir ernten also heute eigentlich, was wir haben gesagt. Darum ist er nicht schuld. Sogar, wenn dran Unschuldige müssen leiden. Und dann ein zweiter Punkt. Die Bibel zeigt uns auch, dass jemand anders an allem Elend schuld ist als er. Und das ist Gottes Gegenspieler, der Teufel oder Satan, wie er heisst. Und der Teufel ist nicht einfach eine Märli-Figur. Es ist ein mächtiger, gefallener Engel, der die Menschheit verführt hat und unter seine Kontrolle gebracht hat. Seither kämpft er mit allen Mitteln gegen Gott und alles Gute. Sogar Jesus Christus hat der Unschuldige ans Kreuz gebracht. Gott leidet also genauso unter dem Bösen wie wir Menschen. Und er ist dabei, uns davon zu befreien. Und noch eine dritte Tatsache. Eines Tages wird nämlich Gott alles Böse radikal und endgültig vernichten. Und dann wird er eine neue, bessere Welt schaffen, hat er versprochen. Und dort wird es weder Tod noch Schmerzen geben. Jeder, der will, kann daran teilhaben. Und darum jetzt zu der Frage. Warum hat Gott noch nicht eingegriffen? Es gibt einen guten Grund dafür. Gott weiss, was er will. Nur wir wissen es oft noch nicht. Und darum gibt er uns noch etwas, noch ein bisschen Zeit, für uns zu entscheiden, ob wir das ewige Leben in einer besseren Welt wollen oder die ewige Vernichtung mit allem Bösen auf dieser Welt. Darum wäre es vielleicht besser, die Frage so zu stellen. Was muss passieren, damit ich gerettet werden kann, wenn Gott alle Ungerechtigkeit einmal radikal wird vernichten?
Glaubst du, dass die Welt durch einen Atomkrieg oder durch eine Klimakatastrophe zugrunde geht?
Jesus hat vorausgesagt, dass die Welt kurz vor dem Ende immer mehr in Kriege, Katastrophen, Unmoral und Verführung versinken wird. Aber nicht der Mensch verursacht das Ende der Weltgeschichte, sondern Gott, heisst es. Was er vor 2000 Jahren dann vorausgesagt hat, kann man glauben oder auch nicht. Auf jeden Fall heisst es auch, dass eines Tages eine kleine, feurige Wolke am Himmel wird erscheinen. Sie wird die ganze Welt umhüllen und auf dieser Wolke sehen wir Jesus Christus zurückkommen, der König vom Universum. Die einen werden sich vor Angst in den Bunker vor ihm verstecken, die anderen werden vor Freude jubeln, weil endlich das Böse beseitigt wird. Weil er kommt, für jedem sie verdient Lohn zu bringen und seine Nachfolger ins ewige Reich zu holen. So, das nächste grosse Ereignis nach Gottes Plan ist also die Wiederkunft von Jesus. Wenn genau das wird passieren, welchem Tag, das weiss kein Mensch genau. Aber alle Zeichen deuten darauf ein, dass es schon sehr gleich sein kann.
Macht der Glaube an Gott die Menschen nicht extrem? Ich denke hier dabei an die brutalen Anschläge von Terroristen, an Gurus auf Nagelbretter oder Weltuntergangspropheten. Es scheint fast, als wäre Religion irgendwie gefährlich.
Es stimmt. Es gibt wenig, was ein Mensch so sehr prägt, wie eine religiöse Glaubensüberzeugung. Das liegt in der Natur der Sache, das kann man ausnutzen zum Guten oder auch zum Schlechten. Aber eigentlich ist es nicht die religiöse Veranlagung vom Menschen, die das Problem ist. Das Problem ist, was der Mensch daraus macht. Es gibt leider Menschen, die die Religion als Machtmittel über andere Menschen missbrauchen. Und sie versprechen das Paradies, wenn sie sich in die Luft sprengen. Oder sie drohen mit der Hölle, wenn sie ihre Gesetze nicht befolgen. Und das ist extrem. Darum ist es so wichtig, dass man nicht einfach einem charismatischen Redner blind vertraut. Es ist wichtig, dass man zuerst prüft, ob das, was er sagt, wahr ist und aufbaut. Der Glaube an Jesus ist eigentlich überhaupt nicht extrem. Es ist sehr etwas Menschliches und Nüchternes. Der Apostel Paulus zum Beispiel hat einem von seinen Mitarbeitern geraten, Menschen, die zum Extremismus neigen, zu sagen, dass sie nüchtern sollen sein, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Und Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das klingt in meinen Ohren überhaupt nicht extrem.
Ich frage mich, muss ich etwas tun, um gerettet zu werden? Reicht es, wenn ich ordentliches Leben führe?
Ein seriöses Leben ist natürlich immer gut. Aber es reicht leider nicht. Jesus war dort ganz eindeutig. Er hat gesagt, sogar zu einem frommen Gelehrten, es sei denn, dass er von Neuem geboren werde, sonst können nicht ins Reich Gottes kommen. Und der Petrus hat Pfingsten etwas Ähnliches predigt, wo er den Leuten gesagt hat, nachdem sie ihn gefragt haben, kehret um, ändert euer Leben, bittet um Vergebung von euren Sünden und lasst euch taufen. Ich glaube eben, dass die Menschheit so von Selbstsucht und Egoismus versucht ist, dass nur eine bewusste Abwendung von allem Bösen und eine radikale Hinwendung zu Gott hier weiterhilft. Und der erste Schritt ist vielleicht ein Gebet, wie das, was ich jetzt wieder vorsage. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mir liebst und erlöst hast. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Sünden. Reinige mich von allem Bösen. Führ mein Leben in Zukunft nach deinem Willen. Ich möchte das ewige Leben haben und dir ganz vertrauen. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast und ich dein Kind darf sein. Im Namen von Jesus. Amen. Kannst du dir vorstellen, ein solches Gebet von ganzem Herzen zu Gottes Bett beten? Wenn es so ist, dann sag es doch einfach jetzt nochmal nachher. Ich wiederhole es noch einmal ganz langsam. Und du kannst in Gedanken nachher sagen, was ich gesagt habe. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mich liebst und erlöst hast. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Sünden. Reinige mich von allem Bösen. Führe mein Leben in Zukunft nach deinem Willen. Ich möchte das ewige Leben haben und dir ganz vertrauen. Ich danke dir, dass du mich hast angenommen und dass ich dein Kind darf sein. Im Namen von Jesus. Amen.
Hallo, ich hoffe, das Programm hat dir weitergeholfen. Gerade kommen noch mehr coole Antworten auf brennende Fragen. Ich möchte dich nur kurz auf unsere Webseite www.warumde.ch aufmerksam machen. Auf dieser Seite kannst du nämlich eine Gratis-Bibel mit Leseanleitung bestellen. Dort findest du auch den schriftlichen Text von diesem Programm. Du kannst dich auch über Bibelgesprächskreise in deiner Region informieren. Merk dir die Webseite www.warumde.ch. Ich wiederhole www.warumde.ch. Gerade folgt der zweite Teil vom Programm. Viel Spass beim Weiterhören.
Warum gibt es so viele Religionen? Wenn es doch nur einen Gott gibt, dann sollte es doch eine Ketzersplitterung geben von der Religion.
Es ist ja so, es gibt tausende von Religionen auf dieser Welt. Die einen fordern Selbstversenkung, die anderen Gesetzesgehorsam und wieder andere praktizieren magische Riten. Religion ist nämlich im Grunde genommen die Bemühung vom Menschen, Gott und das ewige Leben durch eine religiöse Leistung zurückzugewinnen. Und die vielen Religionen gibt es eben, weil die Menschen sich nicht einig sind, was es dazu braucht, für zu Gott zu kommen. Sie gleichen verirrte Höllenforscher, die den Ausgang aus einem Labyrinth suchen. Und manchmal werden darüber sogar Kriege geführt. Ab und zu taucht dann jemand auf und zeigt einen neuen Weg und eine neue Religion. So ist die Vielfalt der religiösen Ansichten eigentlich ein Ausdruck von der Verwirrung.
Ist das Christentum auch eine von diesen vielen Religionen? Und worin unterscheidet sie sich von den anderen?
Der christliche Glaube an Jesus ist nicht nur einer von vielen Religionen. Er unterscheidet sich ganz wesentlich von allen anderen Glaubenslehren. Im christlichen Glauben ist es nämlich gerade umgekehrt. Dort versucht nicht der Mensch, Gott zu finden, sondern Gott selber kommt zum Mensch. Er zeigt ihnen persönlich den richtigen Weg zu sich zurück. So hat Jesus gesagt, und er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und er hat keine Leistung verlangt, um auf den Weg zu kommen. Wer zu ihm ist gekommen, den hat er angenommen, so wie er ist gewesen. Die Lösung, die Gott anbietet, ist keine Leistung, sondern ein Geschenk. Und das Einzige, was er erwartet, ist echter Glauben. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig, hat er gesagt.
Aber muss man denn mit dem christlichen Glauben nicht auch Gebot halten und Gottesdienst besuchen?
Klar, auch der christliche Glaube lehrt den moralischen Lebensstil. Etwas darf aber nicht verwechselt werden. Erlösung hängt nicht vom Halten der Gebote ab. Auch die Mitgliedschaft zu einer Kirche rettet keinen einzigen Mensch. Man wird auch nicht durch Aufrichtigkeit, hohe Ideale und gute Gefühle erlöst. Nicht einmal die richtigen theologischen Grundsätze helfen da weiter. Erlösung funktioniert nur über eine persönliche Vertrauensbeziehung mit Jesus Christus. Drum heisst es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das sind natürlich starke Worte. Für jemanden, der Jesus nicht kennt, ist es natürlich schwierig, das einfach so zu glauben. Aber mir scheint, es gibt hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Jesus der grösste Lügner gewesen, oder das, was er sagt, stimmt. Man kann das Angebot prüfen oder ablehnen. Ich und viele andere haben es prüft und gefunden, dass da etwas dabei ist. Es gibt tatsächlich viele gute Gründe für das Glauben, dass die Aussagen von Jesus wahr sind. Darum lohnt es sich, sich zumindest einmal darauf einzulassen.
Wie ist es denn eigentlich mit den Worten? Jede Religion lehrt doch, dass sie ein eigenes Wort hat. Kann denn jemand überhaupt von sich behaupten, dass er die Worte kennt?
Es gibt Leute, die meinen, die Wahrheit sei nicht absolut. Es gibt immer nur meine Wahrheit und deine Wahrheit, meinen sie, aber nicht die eine Wahrheit. Aber die Wirklichkeit widerspricht dieser Auffassung. Wenn ich zum Beispiel farbenblind bin und rot statt grün sehe, muss ich den Bus auch zahlen, wenn ich bei Rot über die Kreuzung fahre, weil ich eben grün habe gesehen. Klar, im Alltag gibt es nur eine Wahrheit, auch wenn ich persönlich das anders sehe. Und dafür sorgen die Polizei und der Staat. Und so ist es auch in Glaubensfragen. Wenn es nur eine Welt und nur einen Gott gibt, dann kann es auch nur eine Wahrheit geben, auch wenn ich das anders sehe. Noch ein Beispiel. Gott kann nicht gleichzeitig persönlich sein, wie die Christen, die Juden und Moslems das glauben, und gleichzeitig unpersönlich, so wie die Buddhisten und Esoteriker meinen. Das sind widersprüchliche Aussagen, und nach unserer Logik können widersprüchliche Argumente nicht wahr sein. Darum können nicht alle Religionen gleichzeitig richtig sein. Es geht uns nämlich dabei wie ein paar Blinde, die eines Tages einem Elefant begegnet sind. Der Erste hat gesagt, ein Elefant ist wie ein Rohr. Er hat nämlich seine Rüssel verwischt. Der Zweite hat gesagt, ein Elefant ist wie ein Baum, weil er seinen Fuß berührt hat. Und der Dritte hat gemeint, nein, ein Elefant ist wie eine Schnur. Er hat nämlich seinen Schwanz verwischt. Haben sie Unrecht gehabt? Nein, ihre Erkenntnis war einfach beschränkt gewesen und darum war sie falsch gewesen. Genauso geht es den Menschen, wenn sie die Wahrheit über Gott erfahren wollen. Jede menschliche Religion versucht, der unsichtbare Gott und das Leben zu erkennen. Aber keine schafft es vollständig. Darum gibt es Widersprüche. Das heisst aber nicht, dass es die absolute Wahrheit gar nicht gibt.
Das ist aber interessant. Aber wie kann man denn jetzt eigentlich die absolute Wahrheit kennenlernen?
Kein Mensch kann von sich aus die volle Wahrheit über Gott, das Leben, den Tod oder die Zukunft mit Sicherheit wissen. Es gibt nur einen, wo die reine, absolute Wahrheit kennt. Und das ist Gott. Aber jetzt denke mal logisch nachher. Wenn Gott wirklich ein lebender Gott ist, so sollte er doch in der Lage sein, uns seine Wahrheiten so mitzuteilen, dass wir sie verstehen können. Ich würde das jedenfalls von ihm erwarten, wenn er uns schon zwei Ohren und ein Hirn hat gegeben. Vor 2000 Jahren hat Jesus Christus genau das gemacht. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Das heisst, Jesus hat beansprucht, die Wahrheit in Person zu sein. Und er hat auch gesagt, Gottes Wort, die Bibel, sei die Wahrheit. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, die Wahrheit zu erkennen. Erstens, durch Jesus und sein Leben können wir sie erkennen. Und zweitens, durch die Botschaft der Propheten in der Bibel. Warum sollte es da nicht möglich sein, die Wahrheit wirklich zu erkennen? Die beiden Quellen stehen uns ja heute immer noch zur Verfügung. Ich habe einen alten Mann kennengelernt, der sein Leben lang gebetet hat, dass Gott ihn in alle Wahrheit führen soll. Er hat mir erzählt, dass er auf seiner Suche immer wieder wunderbar geführt ist worden und irgendwie mehr Klarheit bekommen hat. Warum sollte das nicht auch uns möglich sein heute? Aber damit das passiert, ist natürlich nötig, dass man sich nicht nur mit Halbwahrheiten zufrieden gibt, sondern von ganzem Herzen die volle Wahrheit sucht.
Hat das menschliche Leben überhaupt einen tieferen Sinn? Für was leben wir eigentlich?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Eigentlich ist es eine Überlebensfrage. Laut Weltgesundheitsorganisation sterben nämlich weltweit jedes Jahr 1 Million Menschen durch Selbstmord. Also ein sinnloses Leben produziert mehr Tote als durch Kriege und Morde zusammengenommen. Was ist also der Sinn vom Leben? Es gibt Leute, die sagen, der Sinn vom Leben sei es zu leben. Das ist, als würde man sagen, der Sinn vom Essen sei zu essen oder der Sinn vom Schaffen sei zu schaffen. Das tönt vielleicht gut, aber das macht wenig Sinn. Andere Leute sagen, der Sinn vom Leben besteht darin, möglichst viel Spass und Glück und Erfolg zu geniessen. Das ist sicher eine gute Idee, solange alles rund läuft. Aber was ist, wenn man mal querschnittgelähmt im Bett liegt? Welchen Sinn hat das Leben denn? Und was ist, wenn man keine Arbeit mehr hat und die Freundschaft und die Familie kaputt geht? Andere sagen, man muss halt einfach leben und nicht immer denken. Aber wir sind jetzt halt keine Tiere, die einfach nur mal leben, ohne zu denken. Wir brauchen mehr, für glücklich zu sein. Es hat eine Zeit gegeben, da habe ich mir genau diese Frage auch gestellt. Ich war dann ein Lehrling in einer kleinen Firma. Mein Chef ist aber jedes Mal verrückt worden, wenn ich einen Fehler gemacht habe. und das ist in der Regel mindestens einmal pro Tag passiert. Schließlich bin ich so entmutigt worden, dass ich keinen Sinn mehr gefunden habe, den Beruf weiter auszuüben. Und dann habe ich in der Bibel Gott entdeckt. Ein Gott, der mich gern hat und einen Plan für mein Leben hat. Und das hat mir neuen Sinn und Kraft zum Durchhalten gegeben. Ich glaube, die entscheidende Frage bei der Sinnsuche ist, hat Gott einen Plan mit meinem Leben oder bin ich einfach ins Leben hineingeworfen worden? Bin ich geliebt oder ist es egal, dass ich lebe? Ich möchte noch ein paar interessante Passagen aus der Bibel vorlesen, die mir geholfen haben, darauf eine Antwort zu finden. Gott sagt dir zum Beispiel, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Das bedeutet doch, dass Gott Interesse an uns hat. Er hat uns gewollt, er hat einen Plan für unser Leben. Und im Johannesevangelium heisst es, all denen, die Jesus Christus in ihr Leben aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Nach Gottes Plan sind wir also kein Produkt vom Zufall. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Ich erlebe immer wieder, dass die Menschen erst dann einen dauerhaften Sinn für das Leben finden können, wenn sie zu einer echten, liebevollen Beziehung mit Gott finden können. Der Lebenssinn, der aus einer liebevollen Beziehung zu Gott kommt, haltet nämlich auch dann noch, wenn die Firma bankrott geht, wenn die Freundschaft oder die Ehe zerbricht und wenn die Gesundheit ruiniert ist. Auf diese Weise hat das Leben auch dann noch Sinn, wenn du nicht mehr alles leisten kannst, was du gerne willst. Du bleibst motiviert und voll Begeisterung, kannst es bis zum Ende geniessen.
Ist Sex Sünde? Es scheint manchmal, als ob alles, was Spass macht, verboten sei.
Nein, ich glaube nicht, dass Sex Sünde ist. Wo Gott Menschen geschaffen hat, da hat er wollen, dass sie intime Beziehungen pflegen. Darum hat Gott im heutigen Deutsch übersetzt gesagt, darum wird der Mann seine Mutter und seinen Vater verlassen und seine Frau heiraten und sie werden eins Fleisch sein, das heisst miteinander schlafen. Gott hat also die Sexualität geschaffen und gewollt. Und dort steht noch nichts von Sünde. Gott hat Sexualität aber nicht nur zur Fortpflanzung geschaffen. Er hat wollen, dass sich Mann und Frau an intimen Beziehungen freuen. So heisst es zum Beispiel, dass ein junger Mann während einem Jahr nicht in die Armee eingezogen werden soll. Er soll frei in seinem Haus sein, ein Jahr lang, und mit seiner Frau fröhlich sein, die er zu sich genommen hat. Also, Sex ist ein Geschenk Gottes. Dafür kann man dankbar sein. Missbrauch von Sex hingegen ist sehr wohl Sünde. Dazu gehört zum Beispiel Kindsmissbrauch, Vergewaltigung, Prostitution, Ehebruch. Überall da, wo Menschen zu Lustobjekten degradiert werden, wird Sex zur Sünde. Du musst nur mal die seelische Kälte und die zerbrochenen Herzen, die zerrütteten Familien und die unheilbaren Geschlechtskrankheiten sehen. Und dann weisst du, warum der gute Gott Treue und Selbstbeherrschung höher achtet als grenzenlose Vergnügen. Darum gehört es eben nach Gottes Plan, dass die Sexualität in die Ehe hineingehört. Laut einer Umfrage finden 86% der Befragten, dass die Familie immer noch glücklich macht. Es ist doch so, wirklich erfüllende Beziehungen findet man in einer wertschätzenden, exklusiven Beziehung in Ehe und Familie. Das Glück zu bewahren lohnt sich langfristig doch viel mehr, als einfach seine Lust zu befriedigen.
Du zitierst immer die Bibel. Was unterscheidet die Bibel überhaupt von anderen Büchern? Sie ist doch von Menschen aufgeschrieben worden. Wie kann man sagen, dass sie von Gott ist?
Natürlich ist die Bibel ein Buch aus Papier und Druckerschwärze, wie jedes andere. Aber ich glaube, sie hat trotzdem einen übernatürlichen Ursprung. Und ich möchte 7 Gründe aufzählen, warum ich das glaube. Zum Ersten ist sie in einer Zeitspanne von 1600 Jahren von etwa 45 Schreibern verfasst worden. Unter den Autoren sind zum Beispiel Könige, Hirten, Fischer, Zöllner, Gelehrte und ein Arzt gewesen. Und trotzdem hat die Bibel von Anfang bis zum Schluss einen roten Faden. Sie erzählt Geschichte, wie Gott die Welt hat geschaffen, wie das Böse zerstört und wie Gott schließlich die Menschheit durch den Erlöser Jesus Christus rettet und wiederherstellt. Viele archäologische Ausgrabungen bezeugen heute, dass die Bibel kein Märchenbuch ist, sondern dass das, was sie schreibt, Tatsachen sind, die passiert sind. Die Ausgrabungen von den Ruinen von Ninive und Babylon, diesen alten Städten, die bestätigen zum Beispiel ganz genau, was vor Tausenden von Jahren in der Bibel schon geschrieben wurde. Ein 6. Grund. Die Bibel ist seit Jahrhunderten ein Bestseller. Es gibt kein Buch von der Welt, das in mehr Sprachen übersetzt ist worden als die Bibel. In der Zwischenzeit gibt es mehr als 2300 Sprachen, wo das Buch übersetzt ist. Und ein siebter Grund. Die Bibel verändert das Leben der Menschen. Ich habe das in meinem Leben auch erfahren. Wer das Wort ernst nimmt, begegnet in diesem Buch einer Kraft von Gott und Gottes Liebe. Darum kann ich die Lektüre der Bibel nur empfehlen. Heute gibt es ja viele gute Übersetzungen, die das Verständnis leicht machen. Und darum bin ich überzeugt, die Bibel muss man lesen. Sonst hat man einfach eine echte Bildungslücke.
Hallo, ich hoffe, das Programm hat dich inspiriert. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf die Webseite www.warum.de.ch aufmerksam machen. Auf dieser Seite kannst du eine gratis Bibel mit Leseanleitung bestellen. Dort findest du auch den schriftlichen Text von diesem Audioprogramm. Du kannst dich dort auch über den Bibelgesprächskreis in deiner Region informieren. Merk dir die folgende Webseite www.warum.de.ch. Ich wiederhole www.warum.de.ch. Und jetzt, tschüss, bis zum nächsten Mal.